Gell, das ist man gar nicht gewohnt. Normalerweise hat man da so 20 Minuten und Lieder und so weiter, bis man dann zur Predigt kommt. Und heute sind wir relativ frisch und geht's direkt quasi zur Predigt. Ist gut. Vielen Dank, Andreas, für deine Einleitung, für deine Moderation. Er hat euch ja schon kurz auf die Folter gespannt und gesagt, ich bringe ein Beispiel. Tatsächlich ist das, wollen wir uns heute angucken, den Habakuk. Habakuk aus der Bibel, das Buch Habakuk, und anhand von dem einfach zu gucken, wie ist er mit Schwierigkeiten umgegangen, mit endlosem Leid. Und genau, ich weiß nicht genau, aus welcher Situation du oder ihr heute Morgen aus der letzten Woche gekommen seid. Ich weiß nicht, was euch beschäftigt hat. Wahrscheinlich ist es von jedem von uns irgendwie anders. Jeder hat andere Sachen auf seinem Herz, andere Dinge, die er erlebt hat letzte Woche, Sache, die er gehört hat, Sache, die er gesehen hat, schöne und unschöne Dinge. Und ich glaube, oder ich würde fast behaupten, wenn du heute Morgen so voller Freude sprühst und sagst, es gibt keinen schöneren Tag wie den heutigen Morgen, und ich weiß, dass mit meinem Gott ist alles möglich, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und ich könnte die Welt einreißen und ich könnte, also hau rein, dann würde ich einfach mal behaupten, ist die Predigt vielleicht nicht 100% genau passend für deine Situation heute Morgen. Ist auch nicht schlimm, du musst jetzt nicht gehen, darfst trotzdem zuhören. Ich glaube immer, dass Gott auch in deine Situation sprechen kann, auch wenn es dir voll gut geht. Wir wollen uns aber heute den Habakuk angucken, in ein Buch oder die Geschichte in der Bibel, wo er einfach über Ungerechtigkeit klagt, über das, dass es ihm schlecht geht, über das, dass er einfach Gott nicht versteht und ihn einfach mal wieder hören will und einfach ihn mal wieder sehen will, wie er dann einschreitet in die Situation, in seine Situation. Die Person von Habakuk, die ist relativ unbekannt. Also der Habakuk selber, über den wird eigentlich in der Bibel gar nichts gesagt. Wir wissen nicht, wie groß war der, wie klein ist der, hat er schön ausgesehen oder war das schöner oder noch ein schöner Mensch, sagen wir so. Wir wissen nicht, was das für eine Person war. Wir wissen nicht so richtig, was hat den sonst drumherum beschäftigt. Über ihn äußerlich, über seine Person, weiß man fast gar nichts. Aber was man ganz genau weiß, oder was man ganz gut nachfühlen kann, ist seine innere Welt. Mit was er sich beschäftigt. Mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, weil die schreibt er hier auf. Die sind uns überliefert. Das ist ein relativ kurzes Büchle, im Alten Testament. 3 Kapitel hat es nur. Aber ich empfinde es als sehr tief, und auch sehr, gerade in einer Situation, wo man vielleicht mit Gott hadert, wo man sich unverstanden fühlt, wo man sagt, in der Situation, wo ist da eigentlich Gott? Wenn man was zum Durchkämpfen hat, kann es uns ein ganz gutes Beispiel sein. Manchmal empfinde ich so, da haben wir Gedanken, die trauen wir uns auch gar nicht auszusprechen. Sag, die sind jetzt vielleicht nicht so fromm oder darf man das überhaupt denken und sagen? Und fast so Tabuthemen, fast so Fragen, zum Beispiel nach dem Warum, die stellt Habakuk hier. Und die spricht er an. Und das finde ich tröstlich, dass auch in der Bibel das sein Platz hat. Genau, Habakuk, und das würde ich an dem, wenn wir uns entlanghangeln, manche Ausleger, die sagen, den Habakuk, den kann ich übersetzen, zum einen als ringen und zum anderen umarmen. Und das ist, finde ich, so ein schönes Bild, so ein Gleichgewicht, zu sagen, ich darf mit meinem Gott ringen und gleichzeitig will ich ihn aber auch umarmen. Und das finde ich so lehrreich, so hilfreich. Und in den 3 Kapiteln wollen wir einfach 3 knackige, aber tiefe Wahrheiten rausziehen. Und ich möchte zu Beginn die ersten paar Verse lesen aus Habakuk 1, Vers 1. In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Gott dem Propheten Habakuk offenbarte. Und dann geht sein Klage los. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe? Aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge und Recht wird in Unrecht verdreht. Gott, ich verstehe dich nicht. Warum bist du untätig? Warum schweigst du? Mein erster Punkt, was ich so bewundernswert an Habakuk finde, ist, dass er einfach so knallehrlich ist. Das, was wir uns manchmal nicht trauen zu sagen, wo wir denken, wir müssen ein bisschen gemächlich, wie können wir eigentlich mit Gott sprechen, der haut's raus. Er klagt an, er sagt, wie kannst du, Gott, wann tust du endlich einschreiten? Ich empfinde es als ein ganz starkes Ringen. Ich weiß nicht, wenn ihr manchmal im Internet unterwegs seid, dann gibt's Leute, die mit Gott ringen. Aber das fühlt sich eher so an, wie wenn die versuchen, Gott umzuringen, wie wenn sie mit ihm ringen um eine Antwort. Da gibt's Blogger, die machen sprichwörtliche Abrechnung und sagen, warum ich nicht glaube und warum und das und warum das nicht sein kann. Aber bei Habakuk, da spielt die zweite Komponente des Umarmens bildlich einfach auch die tragende Rolle. Er ringt mit Gott, aber er umarmt ihn. Er ringt nicht, um dazu zu sagen, um Gott, du bist an allem schuld und warum ist das alles so schlecht? Sondern er sagt, ich ringe um eine Antwort. Ich ringe mit dir. Ich will an dir dranbleiben und will von dir eine Antwort. Ich will das nicht aufgeben. Und ich kann mich da ganz gut mit identifizieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich damit identifizieren kannst. In Situationen, wo es einfach unverständlich ist, ungerechte Situationen, Situationen, die uns das Leben schwer machen, da ringen wir um Antworten. Warum Gott trifft es mich? Warum trifft es meine Familie? Warum trifft es Menschen aus unserer Gemeinde? Warum schweigst du, Gott? Wo bist du? Wo bist du in dem Leid? Wo bist du? Und manchmal sind es deine eigenen Anliegen, wo du die Welt nicht mehr verstehst und sagst, wo bist du? Manchmal sind es wirklich die Situationen in der Gemeinde, Situationen von Freunden. Situationen in der Nachrichten, wo wir lesen und hören. Ich sage, wie kann das sein, Gott? Wie kannst du sowas zulassen? Wo bist du da? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt manche Themen, da dreht es einem den Magen rum. Oder? Da sagt man, und ich lese das in der Bibel, und da sagt Gott liebt Gerechtigkeit. Psalm 33, er liebt das Gerechte. Aber Gott, wo ist das Gerechtigkeit? Wo ist Gerechtigkeit, wenn jemand jetzt zum Beispiel durch seine Corona-Pandemie, kann nichts dazu, seinen Job verliert, Angst um seine Familie hat, wie er die ernährt, jetzt vielleicht auch keinen Job kriegt. Wie gerecht ist das? Wie gerecht ist das? Und wo bist du, Gott, wenn ich Eltern verliere, wenn ich Freunde verliere? Wo bist du, Gott, wenn ich vielleicht meine Kinder an schlechte Freunde, an Drogen, an Alkohol verliere? Wo bist du, Gott? Mich beschäftigt das so, wenn man das liest in den Nachrichten, wo bist du, Gott, wenn Kinder missbraucht werden? Das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wo bist du, Gott? Wo bist du, Gott, wenn das sogar in der Kirche passiert? Das macht mich rasend. Wie kann sowas sein? Wo bist du, Gott, wenn schwarze Menschen von weißen Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe getötet werden? Wo bist du, Gott, wenn mein Partner fremd geht? Wo bist du, Gott? Bei so viel Ungerechtigkeit. Es gibt, glaube ich, so viele Dinge, die uns ärgern können und die uns was auslösen. Ich sag's mal, Klammer auf, wenn sich's irgendwie nichts in uns auslöst, dass solche Ungerechtigkeiten in der Welt passieren, wenn das nichts mit uns macht, dann müssen wir vielleicht fragen, Gott, was bricht dein Herz? Ich weiß nicht, wenn so himmelschreiende Ungerechtigkeit passiert, dann müssen wir, ich glaube, vielleicht mir Christen aufstehen und sagen, hey, was ist hier los? Und manchmal gibt's Dinge, die uns wirklich einfach das Herz brechen. Und ich möchte einfach heute im Gottesdienst auch den Raum geben. Und Andreas hat gesagt, wir wollen beten. Wir wollen beten. Und unseren Schmerz, wenn du einen Schmerz verspürst, einfach den auszurufen. ich finde, das darf hier ruhig auch in der Gemeinde Platz haben, zu sagen, da wo wir Ungerechtigkeit verspüren, ich glaube, da verspürt zu 100% Gott auch die Ungerechtigkeit. Er liebt Gerechtigkeit und hasst die Ungerechtigkeit. Und deshalb wollen wir gemeinsam beten, wollen gemeinsam die Ungerechtigkeit ausrufen, einfach zu sagen, das ist das, wo uns schmerzt, das ist unser Kummer, wo uns wehtut. Uns als Gemeinde, uns als Einzelne, uns als Gesellschaft. Und ich möchte euch bitten, oder ich glaube, und das ist das, was wir lernen können von Habakuk, das ist das, dass Habakuk einfach ehrlich war. Er nicht fromm angefangen hat und gesagt, Herr Jesus, ich danke dir für den schönen Morgen. Und dann kommt, was mir auf dem Herz brennt. Nicht mit Floskeln zu umschreiben, sondern zu tief zum Punkt zu sagen, genau das ist das, was mein Herz bewegt. Ist ja nicht so, dass Gott nicht eh schon wüsste, was du beten würdest. Ist ja eh nicht so, dass du Gott nicht schon weißt, was in deinem Herz vor sich geht. Gott weiß es ganz genau. Und deshalb können wir echt ehrlich sein, weil Gott es schon weiß. Und ich glaube, was manchmal so, das ist auch wieder vielleicht nur Klammer auf, manchmal hat man das Gefühl, weil der vor mir das gebetet hat in der Gebetsgemeinschaft, dann kann ich das nicht beten. Dann ist es ja schon gesagt. Vielleicht können wir einfach die Gedanken wegschieben, wenn wir jetzt zusammen beten, zu sagen, hey, wenn mir das auf dem Herz liegt, dann bete ich das. Dann sage ich, das sind zwei Sätze und werde die Ungerechtigkeit beim Namen nennen. Und wir wollen jetzt echt das bewusste Jammern und das Klagen in den Mittelpunkt stellen. Wohlwissend, dass Dank und Fürbitte alles zum Beten mit dazugehört. Und manchmal sind einfach Zeiten, wo man klagt, und manchmal sind Zeiten, wo man echt einen Grund zur Dankbarkeit hat. Und deshalb bitte ich euch, ihr dürft gern, was für euch eine gute Position ist, zum Schmerz auszurufen. Ich glaube, wenn ich ärgerlich bin über was, dann stehe ich meistens hin und polter mal richtig los. Am allerwenigsten sitze ich dann einfach nur gemütlich da und sage, ja, Herr, das finde ich halt blöd. Also entweder ihr steht auf oder ihr knietet hin oder ihr sagt, das ist das, was meinem Schmerz Ausdruck verleiht, meiner Trauer Ausdruck verleiht. Und dann wollen wir einfach gemeinsame Zeit der Anklage haben. Ich werde beginnen und werde mit einem Amen enden. Ihr dürft gern aufstehen oder knien oder was auch immer. Wisst ihr, mir ist schon bewusst, dass solche Situationen, wo es wirklich nur um Klage und Trauern und Leid geht, nicht die Situationen sind, wo eine Kirche zum Vorleben sprüht und wo man sagt, genau, das ist das, was, wir sind vom Emotionalen hoch und wir freuen uns alle so. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Ort hier ist, auch Gemeinde ein Ort ist, wo wir über die Ungerechtigkeit echt klagen dürfen und das auch an seinem Platz haben darf. Wir ringen mit Gott und sagen, das finden wir ungerecht, das schmerzt uns. Das sind die Themen, die bei uns auf unserem Herz liegen. Und gleichzeitig wollen wir an Gott festhalten. Gleichzeitig wollen wir sagen, ja genau, an dir halten wir fest. Und das sehen wir auch bei Habakuk. Ich lese weiter. Habakuk 2, Vers 1. Habakuk hat sein ganzes Leid geklagt. Und jetzt sagt er, jetzt, nachdem ich alles gesagt habe, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Und ich fand die Position, die er einnimmt, echt spannend. Weil ich glaube, dass es so entscheidend ist, dass in unserer Ungerechtigkeit, in unserem Leid, da wo wir drinstecken, schon einen Unterschied macht, wohin ich gucke in meinem Tal. Wohin ich? Ich kann immer weiter in das Tal gucken, immer weiter in das auf mein Problem. Ich kann immer weiter reingucken in Trübsal, immer weiter in Einsamkeit, immer weiter da, wo es mir mehr Sorge bereitet. Ich kann immer weiter in die Dunkelheit, da wo kein Licht und keine Hoffnung ist. Daran kann ich gucken. Oder ich versucht es, wie das Habakuk macht, und er geht auf den höchsten Punkt, auf den Turm ganz oben von der Stadtmauer, wo er weit zugucken kann, und er wartet dort auf Gottes Antwort. Ich empfinde es wie so ein Bild des Umarmens. Sagt, das ist alles mein Schutt, den habe ich bei dir abgeladen, und jetzt stehe ich hier und warte Gott, dass du sprichst. Und jetzt erwarte ich, dass du in diese Situation hineinsprichst. wo soll ich denn hingucken? Ich schaue hinauf zu den Bergen, sagt der Psalmist, ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wo soll ich anders hingucken mit meinem ganzen Probleme, mit meinem ganzen Leid, mit der Ungerechtigkeit, die mir der Magen umdreht? Wo soll ich hingucken, außer auf dich, Gott? Habakuk hätte genauso gut in seinem Trauer, in seiner Schmerz irgendwo in einen Keller sitzen können, irgendwo, wo es dunkel und nass ist. Hätte er irgendwo dahin sitzen können, weil er sagt, das ist eh alles, ich hab's satt, ich will nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Hätte er machen können. Aber er entscheidet sich irgendwie dafür, auf den höchsten Posten zu gehen. Er entscheidet sich dorthin, wo die Sonne ist. Er guckt und sagt, ich erwarte Gott, dass du sprichst. Er nimmt seinen Platz ein, sagt die Übersetzung hier. Und das ist das Suchen nach Gottes Nähe, das Umarmen von, ja, ich will trotzdem noch dran festhalten, Gott. Und manchmal fällt es uns doch so schwer, oder? Zu glauben, dass in den Situationen dann Gott auch noch was sagen will, dass Gott eingreifen will. Wir wollen es glauben und wir können da nur noch uns an ihn klammern. Lass uns erwarten, dass er spricht. Lass uns erwarten, dass er auch in die Situationen konkret was sagen kann. Und ich möchte auch erwarten, dass er auch in die Situation oder in die Nöte dieser Welt eine Antwort hat. Ich möchte glauben, dass Gott die Dinge auch im Griff hat. Also ich finde es so cool bei Habakuk, dass er einfach ehrlich ist und knalldirekt raus sagt, das ärgert mich und das stresst mich und das ist was, wo mich umtreibt. Aber Gott nicht versucht niederzuringen, sondern Gott noch zu umarmen und sagt, jetzt bin ich hier, antworte du. Und dann geht's weiter und Gott antwortet, Habakuk ist, ich finde, es ist jetzt nicht nur ein tröstliches Buch, weil irgendwie geht es dann weiter, dass Gott dann nochmal uns aber drauf setzt und sagt, ja, ich habe das alles gesehen, aber der haut nochmal dann richtig rein. Und Habakuk sagt von sich, seine Knie zittern, er kann fast nimmer, er fällt im Prinzip fast um durch das, was Gott zu ihm sagt. Und manchmal ist ja wirklich so, dass wir erwarten, dass wir unsere Vorstellung haben, wie Gott in den Situationen handelt. Ich denke, wenn Habakuk da hochgegangen ist auf den Turm, dann hat er wahrscheinlich gedacht, okay, ich will schon mal sehen, wie du alle meine Feinde vernichtest. Er hat ganz genau gewusst oder gedacht, er weiß, wie Gott jetzt handeln wird. Und Gott handelt anders. Mein dritter Punkt, und das ist das, was mir da so eigentlich auch ganz wichtig ist, ist, dass mir manchmal denke, wie Gott handeln muss. Und wenn Gott genauso handelt, dann sage ich mir, ja, Gott war da, er hat machtvoll gewirkt, Vollgas, Power, Gott ist anwesend. Okay, wir haben es gesehen in seiner Größe. Und wenn das nicht so war, dann sagt, weiß man nicht, war Gott jetzt nicht da? War er abwesend? Hat er geschlafen? Und dem möchte ich bewusst dagegen setzen und sagen, Gott ist da. Gott ist da, ob es so handelt, wie wir uns vorstellen, oder ob es so handelt, wie wir es uns nicht vorgestellt haben. Gell, da gibt's die Situationen und die Geschichte, da betet der ganze Gemeinde um Heilung und Gott heilt. Gott ist da als Heiler, er zeigt sich in seiner absoluten Vollmacht. Und manchmal ist das nicht so. Gott ist aber da. Manchmal als Heiler, manchmal als Tröster. Jesus hat es seine Jüngern, und wenn wir uns als seine Kirche, als seine Jünger verstehen, hat er zu uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage. An jedem Tag, bis dass die Welt untergeht. Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin da. Manchmal als Heiler, und manchmal als Tröster. Manchmal als der Situation bereinigt und eine Situation manche Ungerechtigkeit zum Recht verhilft. Und manchmal eben nicht. So unverständlich, wie das für uns manchmal ist. Aber ich will festhalten, dass er da ist. Wir werden am Anschluss an die Predigt noch ein Vortragslied hören, das heißt Waymaker. Der dir den Weg bereitet. Und da gibt's eine Textzeile, da heißt's, und wenn ich dich nicht sehe, und wenn ich dich nicht fühle, dann bist du da. Wenn ich dich nicht höre, wenn ich erwartet hätte, dass du anders handelst, du bist da, Gott. Das heißt, du bewegst was in hier in unserer Mitte. Du arbeitest hier an dem Ort. Du bist ein Versprechereinhalter, du bist ein Wundergeschehenlasser und du gibst Licht in die Dunkelheit. Und bei Habakuk, ich gehe jetzt nochmal ein paar Verse weiter in Kapitel 3, ab Vers 17, ist das, das wo beschreibt Habakuk das ziemlich genau das. Er sieht heute noch gar nicht, dass was passiert. Er sieht es heute noch nicht, dass Gott hier Heilung und Befreiung schenkt. Er sagt, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Also das, was eigentlich in Verheißung steht, das sieht er noch gar nicht. Das ist noch nicht existent. Und trotzdem will ich, und da geht's weiter ab Vers 18, und trotzdem will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie ein Hirsch, kann ich über die Berge springen. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe noch nicht, wie du Eingriffe hast. Ich sehe noch nicht, wie der Heilung passiert. Ich sehe noch nicht, dass Gerechtigkeit da ist. Und trotzdem bist du, Gott, meine Freude. Du bist der letzte Strohhalm, an den ich mich klammer. Ich ring mit dir, der Herr ist immer komme. Ich ring mit dir, mein Gott. Über 3 Kapitel lang ringt Habakuk und ich umarme dich, weil ich weiß, dass ich dich brauche. Wir wollen nochmal gemeinsam beten. Bevor wir das Lied Waymaker hören, bevor wir Dennis uns das spielt, wollen wir nochmal gemeinsam beten. Einfach auch mit einem Hoffnungsgebet. Sage ja, wir vertrauen dir, dass du Gott da bist. Auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich es nicht verstehe, wie du handelst, ich weiß, dass du da bist. Ich glaube das. Ich sehe heute, dass es die Felder noch keine Früchte trage. Ich sehe heute, dass kein Apfel auf dem Apfelbaum ist. Ich sehe heute noch nicht, wie du handelst und wie du es gut machen wirst. Aber ich vertraue dir. Ich preise dich. Ich ehre dich. Ich halte dich hoch, ich gebe dir alle Ehre, weil du da bist, weil du es wert bist. Ich umarme dich, wenn ich mich in Habakuk versetze. Ich umarme dich, mein Gott, ich will an dir festhalten. Wichtig ist, glaube ich, dass mir daran festhalte, zu sagen, ja, egal in welcher Situation ich mich befinde, Gott ist da. Du bist unsere Stärke und dir gebührt alle Ehre. Ich würde gerne nochmal mit euch beten. Ihr dürft gerne nochmal aufstehen. Dennis wird dann im Anschluss das Lied spielen. Und ich, die, wo wollen, dürfen euch nochmal beten, zu sagen, ja, ich möchte an dir festhalten, Gott. Ich möchte dich umarmen. Ich möchte dich sehen und erleben.